Begrüße ich euch, begrüße ich dich zu unserem Christvesper, dem Heiligabendgottesdienst. Es ist das Fest, an dem Gott Vater, sein Sohn Jesus, den Retter der Welt und in der Kraft des Heiligen Geistes zu uns auf diese Welt sandte. In seinem Namen, dem Namen des dreieinigen Gottes, wollen wir diesen Heiligabendgottesdienst feiern. Und ich habe das Gefühl, wir sind dafür bereit. Und zur weiteren Einstimmung hören wir auf ein Präludium. Freue dich, Welt, dein König kommt. Wir werden uns heute mit den Hirten und ihren Schafen auf den Weg nach Bethlehem machen. Dabei werden wir uns in die Welt der Ameisen begeben. Wir werden in zwei alte Königreiche kommen. Und wir werden uns durch den Dschungel schlagen, wenn es da denn einen Weg gibt. Aber am Ende werden wir hoffentlich in Bethlehem ankommen. Dort wollen wir verweilen, auf jeden Fall auch morgen früh nochmal dahin zurückkehren. Um 10 Uhr feiern wir hier den Weihnachtsgottesdienst. Wir feiern Jesu Geburt in Bethlehem. Gnadebringende Weihnachtszeit. Das Warten hat ein Ende. Der Advent ist vorbei und wir feiern Weihnachten. Lasst uns hören, was es so attraktiv macht, nach Bethlehem zu kommen. Ich lese aus Lukas 2 eine Begebenheit aus dem alten römischen Reich, genauer aus den Provinzen Syrien und Judäa. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Ein Kind wird geboren in einem alten Königreich und mit ihm verbinden sich große Hoffnungen. Und diese Hoffnungen werden auch im nächsten Lied besungen. Wir hören auf ein Vortragslied, das Licht kommt in die Welt. Jesus wurde nicht nur seinen Eltern Maria und Josef geboren, sondern noch viel mehreren Menschen. Mit die ersten, die dieses Weihnachtslicht gesehen haben, waren ganz in der Nähe von Bethlehem. Einige Hirten mit ihren Schafherden. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Auch für die Hirten ist dieses Kind geboren, so sagte es der Engel. Und was die Hirten bei all dem möglicherweise erlebt haben, das hören wir in einem nächsten Lied. Diese Frage könnten wir uns auch stellen. Was hast du gedacht, Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal die Weihnachtsgeschichte gehört hast? Oder was denkst du, nachdem du sie heute vielleicht zum 30. Mal gehört hast? Ein Baby wird geboren und manche sagen, dass das Gott selbst ist. Kann das sein? Wieso? Weshalb? Was hat das zu bedeuten? Wie viel verstehen wir davon, du und ich? Wie geht es einer Ameise, wenn da eine Ameise, wie eine von ihnen behauptet, und sie ist nicht die Ameisenkönigin, vertraut euch mir an, ich bin euer eigentlicher König und ich wurde von einem höheren Wesen geschickt. Es ist seltsam. Und ich habe einen Bibeltext gefunden, bei dem ich vorher auch nicht wusste, wie viel Weihnachten da drin steckt. Aber der doch einiges von dem erklärt, worum es um Weihnachten geht. Im Hebräerbrief, die ersten zwei Kapitel. Und dort lesen wir erstens von Jesus, dem Prinz Gottes, und zweitens von Jesus, dem Pionier der Menschen. Denn da heißt es, in den ersten zwei Versen, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hat er zu uns geredet im Sohn, dem Sohn Gottes, Jesus. Und davor hat Gott lange durch Propheten geredet, im Alten Testament. Mose, David, Jesaja. Und die haben alle beansprucht, Gott redet durch uns. Gott hat uns gesandt, das zu sagen, was er den Menschen sagen will. Und dann, Vers 2, am Ende hat Gott durch seinen Sohn geredet. Also um dem nochmal so richtig Nachdruck zu geben, dass da auch wirklich Gottes Autorität dahinter steht. Und um zu zeigen, es ist mir wirklich wichtig, hat Gott nicht irgendwen geschickt, sondern hat Gott seinen eigenen Sohn geschickt. Und dabei ist vorausgesetzt, dass Vater und Sohn eine Einheit sind, wie so eine doppelte und vollkommen harmonische Unternehmensführung. Der Sohn genauso fähig wie der Vater. Und 12 weitere Verse wird dann beschrieben, wie erhaben dieser Jesus, dieser Sohn Gottes ist. Und dann wird es auf den Leser angewendet. Kapitel 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Also diejenigen, die diesen Brief damals bekommen haben, die hatten schon gehört, was Gott durch seinen Sohn geredet hat. Und darauf sollten sie achten. Das sollten sie wahrnehmen, darauf Acht geben, damit sie nicht am Ziel vorbeigleiten. Und dann vergleicht der Briefschreiber das, was jetzt durch den Sohn gesagt wurde, wieder mit dem, was schon vorher gesagt wurde. Vers 2. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, damit ist das mosaische Gesetz gemeint, die Grundlage des Alten Testaments. Und schon da hatte Gott klar seinen Willen offenbart und wer dagegen verstieß, machte sich schuldig. Also das war da. Und dann aber, wie werden wir aber entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, diese Rettung, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also noch mehr müssen wir jetzt auf das achten, was Gott uns durch seinen Sohn gesagt hat. Und das ist ein Wort der Rettung. Da sagt uns Gott, wie wir von dem gerettet werden, was unseren sicheren Tod bedeutet, sein kommendes Gericht. Wie bei den Ameisen, deren Bau mitsamt dem ganzen Wald einem neuen Vorhaben weichen muss. Und dann stehen hier in diesen zwei Versen noch einige Dinge, durch die diese Botschaft damals ausgezeichnet war. Sie nahm ihren Anfang bei Jesus und sie wurde dann von Leuten bestätigt, die sie direkt von Jesus gehört hatten. Und Gott bestätigte die Botschaft dann auch nochmal, indem Jesus und dann auch die Apostel übernatürliche Dinge tun konnten, Zeichen und Wunder. Und ja, das gilt für uns heute nicht mehr. Wir haben diese Botschaft nicht von direkten Augenzeugen gehört. Und wir haben auch nicht leibhaftig solche Zeichen und Wunder gesehen, wie sie im Neuen Testament beschrieben werden. Trotzdem ist der Punkt hier erstmal folgender. Es gibt da diesen Jesus, der behauptet, ich bin der Sohn Gottes und was ich sage, ist die letzte und wichtigste Mitteilung von Gott an euch Menschen. Und gleichzeitig zeigt die Art und Weise, wie diese Botschaft weitergegeben wurde, ja, das ist wirklich, was Gott uns Menschen sagen möchte. Und Halleluja, es ist ein Wort der Rettung. Das heißt, Jesus ist der Prinz Gottes, er ist der rechtmäßige und glaubwürdige Bote dieses einen Königs. Und dazu hilft es, sich vielleicht mal ein altes Königreich vorzustellen. Also die Leute noch so richtig traditionelle Gewänder anhaben. Und man auch direkt erkennt, was für einen Beruf der hat. Ah ja, der ist Schmied, der ist Schneider, der ist ein bisschen höher gestellt. Man wusste sofort, wie arm oder reich er ist. Man konnte es direkt sehen an der Kleidung. Und dann kommt da aber ein Prinz, der Sohn des Königs, zu diesen Leuten. Aber ohne seine königliche Kleidung. Die hat er abgelegt. Und ohne seine Königsinsignien. Kein Zepter, keine Krone, kein prächtiges Schwert. Die hat er aufgegeben. Aber dieser Prinz ist gesandt als rechtmäßiger und glaubwürdiger Bote des Königs. Wie kann man da jetzt noch erkennen, dass er der Prinz ist? Man erkennt ihn an seinem Verhalten, an seinem Auftreten, an seinen Worten, wie er mit den Leuten redet, was er redet. In schwierigen Situationen bleibt er mutig und gelassen und er handelt immer, um Recht und Ordnung zu bringen. Er benimmt sich wie ein vornehmer und edler Königssohn. Wie ist das bei den Ameisen? Wie hätten die Ameisen erkennen können, dass diese eine andere Ameise der Sohn vom Landbesitzer ist? Diese Ameise hätte sich in ihren Augen sehr seltsam verhalten, redet manchmal wirres Zeug, lebt nicht immer nach den normalen Ameiseninstinkten, redet von einer größeren Welt, von einem Vater, der ihn gesandt hat und auch mit ihnen Absichten hat. Absichten, bei denen es nicht um ihren jetzigen Ameisenbau geht. Sehr seltsam. Und wisst ihr, wenn wir die Evangelien lesen, wie Jesus gelebt und geredet hat, dann sehen wir genau das. Vom äußeren Anschein nach ist er nicht als Prinz Gottes zu erkennen. Aber wie er den Leuten begegnet, was er redet, manchmal auch einfach seltsam und nicht von dieser Welt. Auch sowas wie, liebt eure Feinde. Der Größte unter euch sei aller Diener. Macht euch keine Sorgen. Und Jesus lebt auch so. So entgegen menschlichem Normalverhalten. Und er kümmert sich um die Ausgegrenzten, die Einzelgänger, die Kranken und um die Sünder. Alles, was er sagt und tut, ist von dem geprägt, wie Gott ist, wie sein Vater ist. Ehrlich und aufrichtig, weise und klug, gerecht, liebevoll und barmherzig. Nein, wir erleben heute nicht mehr solche Wunder, wie sie damals beschrieben sind. Zu uns werden auch keine Engel gesandt, die sagen, schaut in Bethlehem in der Krippe nach. Was haben wir? Wir haben die vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und die sind bis heute eine Bestätigung dafür, dass Jesus als Prinz Gottes, Gottes glaubwürdiger und endgültiger Bote ist. Etwas Vollkommeneres als Jesus wird diese Welt nicht sehen. In ihm ist so viel Schönheit, so viel Herrlichkeit. Und das spricht so sehr dafür, dass Jesus von Gott kommt. Und dass Gott am Ende dieser Tage zu uns geredet hat durch den Sohn. Und was hat er geredet? Ein Wort der Rettung. Daher warte nicht auf eine bessere Gelegenheit im Leben, als diesem Jesus nachzufolgen. Warte nicht auf ein klareres Reden von Gott, als du es in der Bibel findest. Suche nicht nach Erfüllung von Dingen, die von Menschen kommen. Und hoffe nicht auf ein schöneres Geschenk als das, was Gott schon geschenkt hat. Schau auf Jesus, lerne ihm genau zuzuhören. Wenn er der ist, der er zu sein behauptet, gilt als Gebot der Stunde, hör auf ihn. Achte auf alles, was im Neuen Testament geschrieben steht. Du könntest sonst das Wichtigste verpassen. Gott wurde arm für uns. Und seine Armut besteht darin, dass er als vollkommener Gott Mensch wird und als Mensch lebt und als Mensch stirbt, um uns Menschen zu retten. Und diese Dinge beschreibt der Hebräerbrief weiter in Kapitel 2, wo wir Jesus, den Pionier der Menschen, sehen. Ein Pionier ist so etwas wie ein Entdecker, einer, der dahin geht, wo noch nie jemand gewesen ist. Und bei Jesus bedeutet das Folgendes. Hebräerbrief weiter in Vers 5. Es wird ja gesagt, was für eine hohe Würde der Mensch hat, der Mensch allgemein. Gott hatte den Menschen dafür bestimmt, in guter Weise diese Erde hier zu verwalten, zu regieren, Kultur zu schaffen, ihn zu bebauen und zu bewahren, immer gemeinsam, immer zum Wohl der anderen und immer unter Gottes Anleitung und zu seiner Ehre. Der Mensch, Abbild Gottes. Er wurde von Gott mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das war seine Bestimmung. Er ist berufen zum hohen Dienst des Liebens. Das änderte sich mit dem Sündenfall. Die kaputte Beziehung zum Schöpfer führte zu einer kaputten Verwaltung der Erde. Aber der Plan Gottes für den Menschen änderte sich nicht. Der Mensch sollte immer noch mit seinem Leben für das Wohl anderer sorgen und Gott ehren. Dafür hat Gott uns den zukünftigen Erdkreis anvertraut, wie es in Vers 5 heißt. Nun, dieser Plan Gottes musste für uns Menschen wieder ermöglicht werden. Und dahin gibt es nur einen Weg, und diesen Weg ging Jesus. Über ihn heißt es in Vers 9 aus Kapitel 2. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Also Jesus, der vollkommene Sohn Gottes, wurde Mensch. Er wurde wie die Menschen ein wenig unter die Engel erniedrigt. Und sein ganzes Leben hat er vorbildlich geführt, hat Gott und die Menschen geliebt, immer, ihm gedient. Er hat so gelebt, wie jeder von uns hätte leben sollen. Er hat die Bestimmung des Menschen erfüllt. Jesus zeigt, wie Menschsein ursprünglich von Gott gedacht war. Er zeigt, was es heißt, Mensch zu sein. Sein ganzes Leben hat er so hingegeben geführt und noch mal mehr tat er es dann durch seinen Tod. Er gab sein vollkommenes Leben hin in einem heldenhaften Akt der Hingabe. Das war der Höhepunkt seines Lebens für Gott, für andere und zum Wohl dieser Welt. Jesus starb freiwillig am Kreuz, beladen mit der Schuld der ganzen Welt. Und genau in diesem Todesleiden wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Mit Herrlichkeit und Ehre, das, was dem Menschen zugedacht war von Gott. Durch seinen Tod am Kreuz. Weil eine größere Tat der Hingabe, das kann ein Mensch, kann von einem Menschen nicht geleistet werden. Es ist das Maximum, wie der Mensch seine Bestimmung ausleben kann. Das, wo Gott sagt, ja, so soll es sein. Und Jesus lädt jetzt alle ein, ihm auf diesem Weg zu folgen, weil das der ursprüngliche Plan Gottes war, für alle Menschen, ein Leben zum Wohl anderer, ein Leben der Liebe, weil das das herrlichste Leben ist. Mit Gott als Quelle der Liebe, von der alle trinken und leben können. Und so heißt es dann in Vers 10, denn es entsprach ihm, Gott, dem Schöpfer, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Er wollte viele Söhne an diesem herrlichen Leben teilhaben, viele Menschen. Es entsprach ihm, Gott, dem Schöpfer, den Urheber ihrer Rettung, Jesus, durch Leiden vollkommen zu machen. Gott musste Mensch werden, um uns zeigen zu können, wie Menschsein gelebt werden soll, weil wir es alle nicht hingekriegt haben. Jesus hat durch seine Hingabe am Kreuz in größtmöglicher Weise das getan, was wir Menschen tun sollen. Gott lieben und andere lieben. Und so stellt dieser eine Mensch die Ehre der Menschen wieder her. Erfüllt die Bestimmung des Menschen. Und weil Jesus diese Ehre errungen hat, die Ehre vor Gott, kann er auch andere daran teilhaben lassen. Kann sie ehren, sie wieder vor Gott ins rechte Licht rücken, dass auch sie vor Gott diese Gerechtigkeit, diese Ehre, diese Würde haben. Und er hilft, dass auch sie ihre Bestimmung wieder ausleben können. Das alles begann an Weihnachten. Geboren wie ein Mensch, um zu leben wie ein Mensch, um den Menschen zu zeigen und zu schenken, was für sie gedacht ist. Jesus ist diesen Weg gegangen, den noch niemand vorher gegangen ist. Es ist so, wie wenn diese eine Ameise, die vorher keine Ameise war, sondern der Sohn des Landbesitzers, diese eine Ameise tut, was alle Ameisen hätten tun sollen. Sie lässt sich von den anderen Ameisen umbringen, aber er stirbt für die anderen, weil sie nur so gerettet werden können. Diese eine Ameise zeigt den anderen den Weg und kämpft ihn für sie frei. Jesus ist diesen Weg gegangen, den noch niemand gegangen ist. Er ist unser Pionier. Und dann ist das wie bei einem Entdecker, der sich seinen Weg tief durch den Dschungel bahnt. Ich habe diese Analogie von N.T. Wright übernommen und etwas angepasst. Ein Entdecker im Dschungel. Niemand ist dort bisher lebend rausgekommen. Es gibt dort keine Pfade, keine Spuren, kein Zeichen, dass es möglich ist, einen Weg rauszufinden. Trotzdem geht der Entdecker vorwärts. Er zwingt sich einen Weg durchs unmögliche Gelände, bis er das Ziel erreicht hat. Sobald er dort ist, können ihm andere auf dem Weg folgen. Normale Entdecker tun solche Dinge aus verschiedenen Gründen. Sie wollen berühmt oder reich werden oder sind einfach nur neugierig. Jesus tat es aus Liebe. Und der Dschungel war die ganze Welt der Schmerzen, der Verführungen, der Annehmlichkeiten, der Sünde und des Todes. Unsere Welt. Niemand erfüllte die Bestimmung von uns Menschen. Niemand war jemals durch all das hindurchgegangen und auf der anderen Seite wieder lebend rausgekommen. Jesus tat es und er eröffnete so den Weg in Gottes neue Welt. Wie unser Entdecker, der durch den Dschungel hindurchkommt, in sonnendurchflutete Hochland jenseits des Dschungels. Indem er den Dschungel hinter sich lässt und das alles für die und das für alle die tut, die ihm folgen, überwindet er die Welt der Sünde und Verschmutzung, die sonst der gefallenen Menschheit anhaften bleibt. Der Hebräerbrief beschreibt das in Vers 11. Er macht die Menschen heilig. Das heißt, er sondert sie ab von Sünde und Schmutz, sodass sie bereit sind, in die Gegenwart des heiligen und schönen und liebevollen Gottes zu kommen. Jesus, der Pionier, der Wegbereiter von uns Menschen. Er kam, um uns in Gottes neue Welt zu führen, um den Weg dorthin zu bereiten. Er kam als Mensch auf diese Welt, um uns unserer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Er tauchte tief ein in menschliches Leben, in einen so ganz normalen Alltag. Er lernte es, wie es ist, Hunger zu haben, wie es ist, völlig K.O. und kaputt zu sein. Er lernte unzumutbare Wohnsituationen kennen und Hass und Ablehnung entgegengebracht zu werden. Und jedes Mal entschied sich Jesus für den richtigen Weg, schlug die Sünde nieder und fand, wie Gott zu ehren ist, was richtig zu tun ist und wie Segen zu bringen ist. Diesen Weg ging er von der Krippe bis zum Kreuz. Er öffnete diesen Weg, indem er für uns starb und alle Sünde, alle unsere Verirrungen und Fehltritte mitnahm. Und so bahnte Jesus diesen Weg zu Gott und zu seinen Plänen auch für uns. Du bist eingeladen, diesem Jesus zu folgen, zu lernen, was es heißt, Mensch zu sein. Nicht von Sünde, Tod oder nur dem jetzigen Leben bestimmt zu sein. Jesus zu folgen heißt, frei zu sein, frei zu werden, sein Leben unter Gottes Führung zu leben, bis man hingelangt in Gottes neue Welt. Heute werden wir an die Krippe nach Bethlehem geführt. Was denkst du, wenn du in der Krippe dieses Kind liegen siehst? Dieses Kind, über das gesagt wird, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Retter der Welt. Oder in meinen Worten, er ist der Prinz Gottes und der Pionier von uns Menschen. Er kommt genau dahin, wo wir im Alltag sind, um uns mitzunehmen zur Herrlichkeit Gottes. Und dann begegnen uns auf dem Weg nach Bethlehem verschiedene Situationen. Situationen, die uns manchmal so schwer fallen, die aber Jesus gemeistert hat. Sodass in der Dunkelheit des Dschungels ein Licht nach dem anderen aufgeht. Und die Frage in dem nächsten Lied, wer kann das sein, wer kann das sein, ist mit Jesus zu beantworten. Er weist uns den Weg von der Dunkelheit zum Licht. Wir hören auf dieses Lied auf dem Weg nach Bethlehem. Auf dem Weg nach Bethlehem, auf dem Weg durch den Dschungel, kommen wir nur zurecht, wenn wir Jesus vor Augen haben. Wenn wir ihn als Herr und Heiland, als Sohn Gottes über unser Leben haben wollen, dann wächst auch in unserem Leben die Ehre für Gott, der Höhe und der Frieden auf Erden. So ging es auch den Hirten. Sie hörten die Botschaft und wollten nachschauen, ob dieses Kind wirklich ihr Retter, ihr König ist. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Das wollen wir auch tun, Gott loben. Mit unseren zwei letzten Liedern, wenn wir zurückgekehrt sind in unseren Alltag, auch dann wollen wir Gott loben. Auch im Alltag ist Jesus genauso da, wie er hier ist. Lasst uns Gott loben zu Weihnachten, dass er gekommen ist. Und wer kann, mag doch bitte dazu aufstehen. Wir singen nochmal zwei Loblieder. Damit sind wir am Ende unseres Weges nach Bethlehem. Wir waren dort und kehren nun wieder zurück. Lassen die Welt der Ameisen hinter uns, die zwei alten Königreiche und Jesus hinterher, auch durch den Dschungel unserer Welt. Dafür möchte ich euch segnen und euch zusprechen, Gott ist mit uns. Immanuel. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir nehmen noch einmal Platz und singen gemeinsam ein letztes Lied.